Heilige Schrift sagt, wo es lang geht. Keine kirchliche Tradition kann über dieser Schrift stehen. Und wir machen heute nahtlos weiter. Wir werden uns heute damit beschäftigen mit Sola Fide. Heißt übersetzt, allein der Glaube ist heute unser Thema. Und wir beginnen da relativ simpel. Wir starten heute sehr einfach. Wir werden keine große Einleitung, gar nichts machen, sondern wir schauen uns einfach an, wo das Wort Glaube überhaupt zuerst in der Bibel vorkommt. Wie stellt Gott in seinem Wort, in seiner Geschichte mit den Menschen, Glaube vor? Also wie sieht Gott Glauben? Wie definiert Gott Glauben? Wie beschreibt er Glauben? Und wir werden in 1. Mose 15 fündig. 1. Mose 15, Vers 6, dürft ihr gerne aufschlagen. Da ist diese Geschichte, wo Gott den Abraham zeigt, den Sternenhimmel, und sagt, so viel werden deine Nachkommen werden und sein. Und 1. Mose 15, Vers 6, da stoßen wir zum ersten Mal in der Bibel auf das Wort Glauben. Und da heißt es, 1. Mose 15, Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham hat Glauben, lesen wir hier, aber dadurch wurde etwas ausgelöst. Gerechtigkeit wird ihm angerechnet. Also ein Glaube wird uns vorgestellt, der irgendwie Folgen hat. So stellt Gott Glauben vor. So versteht Gott Glauben, ein Glaube, der offensichtlich etwas Grundlegendes ändert im Leben. Der Gläubige wird von Gott als gerecht angesehen. Wir müssen uns genau anschauen, was das bedeutet. Wieso? Wenn wir weiter durch die Bibel gehen und gucken, wo steht noch überall Glauben, finden wir immer wieder Stellen, in denen Menschen eben sagen, sie haben Glauben, laut ihrer Aussage, aber anscheinend nicht so, wie Gott es sieht, nicht zu Gottes Bedingungen. Sie täuschen sich in ihrem Glauben. Es gibt verschiedene Passagen, die uns das beschreiben. Es gibt eine sehr dramatische Passage in Matthäus 7. Für diese Menschen hat es unwiderrufliche Konsequenzen. Sie haben sich getäuscht. In Matthäus 7 werden uns Menschen beschrieben, die sich so sicher waren in ihrem Glauben. Ja? Sie waren sich sicher, die waren für Gott unterwegs, sie waren für Jesus unterwegs, und wird beschrieben, dass sie ganz viel für Jesus getan haben. Ja? Den Eindruck hatten sie. Sie waren gut unterwegs, sie haben viel gedient, das passt. Sie haben den richtigen Glauben. Und Jesus begegnet ihnen mit den Worten am Ende, ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht gerecht, ihr seid nicht errettet. Soll heißen, was auch immer ihr geglaubt habt, das war ein Irrtum. Das war ein Irrtum. In Matthäus 7 werden uns Menschen beschrieben, die nicht irgendwie weit weg sind von Gemeinde, wie wir es heute kennen. Es werden Menschen beschrieben, die wahrscheinlich eine Gemeinde hatten, eine Ortsgemeinde hatten, die vermutlich wöchentlich unter Gottes Wort zusammenkamen, die sich eingesetzt haben. Weil wo kannst du dich einsetzen? In der Gemeinde. Dort kannst du dienen. Es werden uns Menschen beschrieben, die Sonntag für Sonntag wahrscheinlich Gottes Wort gehört haben. Und das ist dramatisch. Zu ihnen sagt Jesus, ich kenne euch gar nicht. Hebräer 11, Vers 6 sagt uns, dass es ohne diesen Glauben, den Gott definiert, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Also es ist nicht nur schwer, es ist nicht nur herausfordernd, es ist unmöglich. Keine Chance. Deswegen sollten wir uns genau vergewissern, was Gott meint mit diesem Glauben, der gerecht spricht. Und daher müssen wir uns erstmal die Worte anschauen. Wie definiert Gott Glaube? Das ist zum ersten Mal, kommt das Wort Glaube in der Bibel vor. Es wird das hebräische Wort aman verwendet und es ist als Verbform, also zu glauben, etwas zu tun. Ich entscheide mich, eine Sache für wahr zu halten, anzuerkennen. Aber in dem Wort steckt mehr als nur ein aktives Ja, nur eine Zustimmung. Denn das Wort aman, das kann man auch je nach Kontext als Adjektiv übersetzen, also wie etwas ist. Zuverlässig, treu wird es dann übersetzt. Mose wird in 5. Mose 12, Vers 7 beschrieben als treu, als aman. Mose ist treu. Das ist sein Charakter. Gott beschreibt sich selbst in 5. Mose 7, Vers 9 so als der aman El, der treue Gott. Selbe Wort. Aman ist also etwas, was Bestand hat, was sich als wahr erweist, was treu ist, was andauert. Und allein schon mit dieser Wortwahl merken wir, dass da mehr drin ist als nur Kenntnis und auch nicht nur aktiv irgendwas zuzustimmen, sondern in dem Wort Glauben steckt schon, sich aktiv an etwas vertrauensvoll zu hängen, was eben zuverlässig und treu ist in seinem Wesen. Abraham sieht die Sterne, Gott zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und wir lesen, Abraham glaubt dem. Er glaubt dem, was Gott ihm hier sagt. Und das wird ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Hier steht nicht, dass Abraham glaubt, es gibt einen Gott. Hier steht nicht, dass Abraham glaubt, ich denke schon, dass Gott mächtig ist. Hier steht nicht, dass Abraham glaubt, dass Gott alles weiß oder denkt, ja Gott, er muss schon wissen, wie viele Sterne es gibt, er hat sie auch gemacht. Nein, der Text sagt uns, er vertraut explizit der Aussage Gottes, so viele Nachkommen wirst du haben. Dem glaubt er. Versteht ihr, das ist ein großer Unterschied. Abraham glaubt nämlich, dass Gott fähig ist, das zu tun, was er ihm hier verspricht. Abraham glaubt nicht nur an einen Gott, er glaubt Gott. Das ist ein riesiger Unterschied. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Beispiel von einem Seiltänzer. Ja? Da gibt es einen Seiltänzer, stellt euch vor, ihr habt einen Seiltänzer in der Stadt, wo es am besten zwei Hochhäuser gibt. Und der geht von Hochhaus A, von Wolkenkratzer A nach B. Ja, nur über ein Seil, ohne Sicherung, gar nichts. Der rennt da immer drüber, macht seine Kunststücke. Und die Leute, die sind begeistert. Sie hocken unten, schauen zu und klatschen und die finden das super. Sie sind unterhalten, sie hoffen sich was Spektakuläres, vielleicht auch, dass man runterfällt. Auf jeden Fall, dass sie unterhalten werden. Ja, die sind begeistert. Und er fragt, glaubt ihr, dass ich von Wolkenkratzer A nach B komme? Und alle rufen, ja, wir glauben dir. Und das macht er und ja, ist super schön. Dann sagt er, glaubt ihr, dass ich eine Schubkarre nehme und mit der Schubkarre vor mir von A nach B komme? Wolkenkratzer A nach B. Und alle rufen, ja, glauben wir dir. Und dann sagt er, okay, dann setz dich ein in die Schubkarre. Und genau ist das, das ist genau das, was wir bei Abraham lesen. Abraham glaubt nicht nur, dass Gott ihm irgendwie von Punkt A nach B bringt, ja, zu diesen Nachkommen, sondern er setzt sich in die Schubkarre. Das beschreibt uns der Text, ja. Gott, ich glaube dir, dem, was du mir hier versprichst, und du wirst mich dorthin führen. Ich vertraue mich dir an. Das ist mehr als nur Kenntnis und Ja sagen. Es ist eine komplette Willensübergabe. Ein Vertrauen in eine Person, in denjenigen, der dich von A nach B führt. Von dem hängt es ab. Das ist richtig. Und das lesen wir hier bei Abraham in 1. Mose 15. Weil das ist der Glaube, aufgrund dessen Gott Abraham diesen Glauben als Gerechtigkeit zurechnet. Das ist der Glaube, der dich laut Römer 4, das schauen wir uns später an, in den Himmel bringt. Ja? Das hat die schwersten Konsequenzen, die es überhaupt in deinem Leben geben kann. Das ist die entscheidende Frage. Und wenn du hier falsch liegst, dann ist es egal, wie viele richtige Entscheidungen du in deinem Leben getroffen hast. Es ist vollkommen egal, was keine Rolle mehr spielt. Gott rechnet diesen Glauben Abraham als Gerechtigkeit an. So, was heißt es? Was heißt es anrechnen? Wir haben dort im Hebräischen das Wort chashab, das heißt so viel wie rechnen, achten, ersinnen, für etwas halten. Und in dem Wort wird eigentlich ein Aspekt beschrieben, und zwar, wie etwas erachtet oder gesehen wird. Für mich ist das so. Ich gebe einer Sache einen gewissen Status, eine Stellung, und nach dieser Realität handle ich dann. Okay? Das steckt in diesem Wort. Dieses Wort kommt häufig in der Bibel vor. Hier übrigens auch zum ersten Mal. Und im Zusammenhang mit Menschen haben wir das nahezu nie positiv erwähnt. Nie positiv erwähnt. Meistens finden wir das Wort im Zusammenhang mit Menschen negativ. Menschen sehen etwas an, sie verbinden eine Sache mit einem gewissen Status, eine Person mit einer gewissen Stellung, ja. Das ist ihre Realität und nach dieser Realität handeln sie darauf hin. Und sie liegen da meistens falsch, logisch, weil Menschen fehlerhaft sind. Wir haben das zum Beispiel beim Priester Eli in 1. Samuel 1, einfach mal als Beispiel. Priester Eli im 1. Samuel 1 kommt in die Stiftshütte und er sieht, wie Hannah betet, verzweifelt, dass sie endlich ein Kind bekommen möchte. Ja? Und dass Gott ihr ein Kind schenkt. Sie ist verzweifelt und betet dementsprechend sehr verzweifelt. Und Eli kommt rein und uns wird berichtet in der Bibel, er sieht sie an, chashab, dieses Wort, wie was? Wie eine Betrunkene. Ja? Er sieht sie an und denkt sich, das ist eine Frau, die hat sich, sehr salopp ausgedrückt, zu viel reingekippt und ist jetzt besoffen in der Stiftshütte. Ja? Und so hart fährt er sie auch an, weil das seine Realität war. Ja? Diesen Status hatte Hannah bei ihm, eine Betrunkene. Danach hat er gehandelt. Und es stellt sich heraus, es stimmt nicht. Und es ist nur ein Beispiel von vielen in der Bibel. Menschen irren sich häufig, wenn sie etwas für etwas erachten. Ja? Sie liegen da häufig falsch, weil es eben nicht so ist, wie sie meinen. Und ich denke, das hat jeder von uns schon erlebt. in seinem Leben, dass wir Sachen falsch eingeschätzt haben, einen falschen Status gegeben haben, eine falsche Stellung, dass wir in einer gewissen Weise eine Situation eingeschätzt haben, Gegenstände oder Menschen, und dann lagen wir halt falsch. Und vielleicht haben wir es auch andersrum erlebt, dass Menschen uns irgendwie falsch behandeln, weil sie uns eben einen falschen Status geben. Ja? Wir liegen da meistens falsch als Menschen, und wir liegen auch dann falsch, wenn es für uns tödliche Verirrung zur Folge hat und tödliche Konsequenzen. Denn das ist das, was Jesaja in Kapitel 53 eigentlich sagt. In Jesaja 53, das könnt ihr gerne aufschlagen, ab Vers 3, da wird uns nämlich berichtet, Jesaja 53, ab Vers 3, er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und Gottes Wort benutzt genau das gleiche Wort, Chashab. Vers 4, doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft. Das gleiche Wort, wir hielten ihn von Gott geschlagen und niedergebeugt. Was sagt Jesaja? Jesaja sagt, für dich und für mich war Jesus wie einer, der bestraft wurde und der es auch verdient hatte. Er war schuldig. Das sagt die Bibel. Für uns war Jesus wie jemand, der zu Recht den Status hat, er ist verachtenswert. Und danach, nach dieser Realität, haben wir gehandelt. So waren wir unterwegs. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und wenn wir weiterlesen, stellt uns Gott plötzlich eine ganz andere Realität vor. Wir gehören bestraft, wir sind schuldig und er geht für uns ans Kreuz. In Vers 5 und fortfolgende heißt es dann, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unsere Ungerechtigkeit. Und wir merken, was das für ein Kontrast ist. Wie Gott das sieht, ja, so wie er eine Sache sieht, wie er es anrechnet, wie er das für Realität hält, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und was für ein Kontrast zu den ersten Versen, wie wir Menschen das gesehen haben. Gott, so wie er eine Sache denkt, das ist die Realität. Das heißt, wir können uns einbilden, wir haben diesen Glauben, wir definieren Glauben vielleicht nach unserem Empfinden und wenn wir in Matthäus 7 gehen, merken wir, in Gottes Realität waren diese Menschen nie gläubig. Nicht so zu den Bedingungen Gottes. Menschen, die überzeugt waren, gerecht zu sein, die in der Gemeinde Vollgas mitgeholfen haben. Menschen, wo du und ich wahrscheinlich unsere Hand ins Feuer gelegt hätten, um zu sagen, ja, die sind gläubig, die sind dabei, auf jeden Fall. Den Einsatz, den die bringen, das muss so sein. Das haben wir heute Morgen von Jona gehört. Die Jünger haben sich auch mit Judas ziemlich lange nicht gefragt, dass mit dem was komisch wäre. Der hat dazugehört, bis kurz vorher. Jesus sagt zu diesen Menschen, ich kenne euch nicht, ich habe euch nicht als gerecht erklärt, ihr hattet den falschen Glauben. Gott ist hier, der sagt, ich rechne deinen Glauben, dir Abraham, als Gerechtigkeit an. Das ist die Realität, die Gott spricht. Wenn er Dinge als etwas erachtet, dann ist es so, wieso? Weil er der Schöpfer dieser Dinge ist. Wenn er über eine Sache so denkt, dann so, weil er diese Sache in der Hand hat. Abraham glaubt, dass Gott fähig ist, das zu tun, was er verspricht. Abraham glaubt nicht nur an einen Gott, sondern er glaubt Gott. Und Gott sieht in Gottes Realität Abraham wie jemanden an, der gerecht ist. Wir müssen diesen Glauben haben, den Gott als Gerechtigkeit zurechnet. Alles andere wird uns nicht in den Himmel bringen. Nichts. Und Paulus greift es auf in Römer 4, wieso wir diesen Glauben haben sollten und uns auch nicht täuschen sollten. Und er bohrt da nochmal richtig rein. Ihm ist es wichtig, ihm ist es ein Anliegen. Ihr könnt gerne Römer aufschlagen. Im Römerbrief geht es eigentlich ja zum Großteil um den rechtfertigenden Glauben, also ich komplett durch eigentlich. Und schon im ersten Kapitel, Vers 17, sagt Paulus im Evangelium, was wird da gemacht? Da wird geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Rechtfertigung, also Gott erklärt dich als gerecht durch Glauben. In Römer 3 haben wir dann die Rechtfertigung erklärt, also wie funktioniert Rechtfertigung? Wie kann Gott gerecht sein und trotzdem ungerechte Menschen als gerecht erklären? Weil ich meine, wie funktioniert das? In Kapitel 4 wird dann erklärt, wie Rechtfertigung in unserem Leben real wird, angewendet wird durch Glauben. Und Paulus stolpert da nicht nur so rein. Ja? Er erklärt in den Passagen vorher sehr eindrücklich, wie ungerecht und kaputt die Menschen eigentlich sind. Das ist der Nährboden, worauf er dann die Rechtfertigung erklärt. Wie kaputt sind wir Menschen, wir Sünder? Wir sind schlecht, Punkt aus. Ja? Der sündige Mensch findet nach Jesaja 53, dass es Jesus verdient hat, so zu leiden, weil das in unserer Realität so richtig war. Paulus sagt im Römerbrief, wir müssen diese Illusion aufgeben, dass wir gut sind. Ja? Wir müssen auch unsere Religiosität aufgeben, indem wir meinen, irgendwas für unsere Rettung tun zu können. Er zählt auf, dass keiner gerecht ist. Das ist das reale Menschenbild dieser Welt. Ja? So ist der Mensch, nicht gerecht. Es wird erwähnt, er ist blind für die Wahrheit, der Mensch, schuldig vor Gott, keine guten Motive, Wille, Worte, alles schlecht. Also man war nicht nur Sünder im Sinne von, ich war irgendwie weg von Gott und neutral und hatte kein Interesse, sondern laut Jesaja 53 war es für dich richtig, wie Jesus dort gequält wurde. In deinen Augen war das okay. Du warst aktiver, überzeugter Feind von Jesus. Und vielleicht bist du es auch heute noch. Du würdest es anders formulieren, aber eigentlich schreit dein Herz, Jesus stirbt, weil er das verdient hat. Seine Verfehlung, der darf keinen Freispruch bekommen. Status verachtenswert. Im Prinzip müssen wir uns das so vorstellen, wenn wir das lesen, Jesaja 53, und gleichzeitig beachten, wie ein Mensch wie Paulus, der auch gerechtfertigt wurde, selber über sich sagt, ich bin der Größte aller Sünder. Ja? Wenn du dieses Prinzip, ich bin der Größte aller Sünder, auf Jesaja 53 legst, was sagt dann Jesaja zu uns? Es sind nicht nur die Juden oder das Volk, was schreit, kreuzige ihn, sondern du schreist am lautesten. Du forderst Pilatus auf, dass Jesus gekreuzigt wird. Deine Stimme hört man am lautesten. Klar, links und rechts, die Menge schreit, aber du bist Vollgas dabei. Das sagt Jesaja 53. Du lachst am lautesten, wenn Jesus mit seinem Querbalken in den Straßen stirbst. Das unterhält dich. Du bist belustigter Zuschauer, aktiver Gegner. Der hat's verdient. Und du reibst dir auch die Hände, widerlich und bösartig, wenn dann die Aufforderung an Jesus kommt, steig doch herab vom Kreuz. Du und ich, wir sind nicht gut. Menschen sind nicht gut, wir sind nicht gerecht. Das erklärt Paulus. Und dann schreibt er in Kapitel 3, Vers 21, und da macht er eine ganze Tür auf und sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Was? Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Das ist zum ersten Mal hier. Und auch zum letzten Mal in der Geschichte, in dem sündigen Menschen ein Zugang zu Gott offenbart gezeigt wird. Ja? Das hat die Welt noch nicht gekannt. Die Propheten und im Gesetz wird es angedeutet, aber nicht in dieser Fülle erkannt. Eine göttliche Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes selbst, eine absolut perfekte Bilanz, wird geschenkt. Um das zu verstehen, müssen wir leider einen kleinen Exkurs machen. Schüler lieben das, Exkurse. Ist das die Mehrzahl? Exkurse. Rechtfertigung, Exkurs. Und wir schauen uns an, wie definiert Paulus Rechtfertigung. Und das ist auch das, was die Reformatoren entdeckt haben. Nicht, weil sie sich irgendwas zusammengesponnen haben, sondern weil das Gottes Realität in seinem Wort ist. Rechtfertigung. Wie wird Rechtfertigung in der Bibel definiert? Erstens, Rechtfertigung ist das gnädige Handeln Gottes. Rechtfertigung in der Bibel ist das Handeln Gottes. Er tut in uns das, was wir niemals selber tun könnten. David nennt das im Psalm 143, Vers 2, vor dir, Gott, ist kein lebendiger Gerecht. Ja? Gott handelt. Wir können uns den Weg zu Gott nicht verdienen. Wir können uns Gnade nicht verdienen. Wir stehen nicht unten am Berg und müssen irgendwie raufsteigen zu Gott. Gott kommt runter zu uns. Wir können uns Gnade nicht verdienen. Dann wäre Gnade keine Gnade. Ja? Das ist gegen die Natur von Gnade. Gnade kann nur angenommen werden. Gott schenkt seine Gnade. Ohne Gottes Gnade hätte kein Mensch eine Chance, vor Gott als gerecht betrachtet zu werden. Und die gute Nachricht für uns ist, dass Gott gnädig ist. Rechtfertigung ist das gnädige Handeln Gottes. Durch was? Durch das er Gott selber den Sünder gerecht erklärt. Rechtfertigung ist eine Erklärung. Es ist eine Deklaration. Es ist kein Prozess. Ja? Du kannst nicht wachsen in deiner Gerechtigkeit vor Gott. Wir reden nicht von der Heiligung. Wir reden vor deiner Gerechtigkeit vor Gott. Gott erklärt den Sünder als gerecht. Wie kann Gott das tun und dabei Gott bleiben? Wie kann er einen Ungerechten als gerecht erklären und dabei selber gerechter Gott bleiben, was er nach seiner eigenen Aussage ja ist? Stell dir das mal vor, da ist jemand im Gericht, ja, der hat ein Gesetz gebrochen und ist da vor Gericht und ist angeklagt und es gibt einen gerechten Richter. Es gibt ein klar definiertes Gesetz und es gibt einen schuldig, eindeutig schuldig Angeklagten. Was passiert? Ja, folgerichtig, der muss natürlich verurteilt werden. Unausweichlich. Der Mensch hat nichts, um sich im Gericht Gottes zu verteidigen. Jeder ist schuldig. Und Paulus erklärt uns auch, wir sind verurteilt, nicht nur aufgrund unserer Unmoral, also im Sinne von, dass wir Gottes Gesetz brechen. Wir sind übrigens auch verurteilt wegen unserer Moral, dem Versuch, das Gesetz zu halten und damit zu Gott zu kommen. Weil Gott klar macht, das wird niemals für dich reichen. Ein sündiger Mensch hat keine Chance, sich vor Gott gerecht zu machen. Wir werden gerechtfertigt. Und wenn du mal durchs Neue Testament gehst, wird dir auffallen, es steht im Neuen Testament nahezu immer im Passiv. Ja? Wir sind nicht aktiv dabei. Ja? Wir sind nicht die, die handeln. Gott ist der, der handelt. Er machte Jesus zur Sünde, damit wir in Jesus zur Gerechtigkeit kämen. 2. Korintherbrief. Jesus sühnt für uns, indem er stellvertretend Gottes Zorn trägt. Und wir bekommen sein gerechtes Leben von Jesus, bekommen wir angerechnet, als hätten wir es gelebt. Und das ist gerecht und das ist auch gnädig. Nichts, was du getan hast oder was du bist, wird dich vor Gottes Zorn retten. Nur das, was Jesus getan hat, was er für dich ist, das wird dich retten. Jesus ist die Gerechtigkeit für den Sünder. Durch das Gott den Sünder gerecht erklärt, durch was? Durch Glauben an Jesus Christus allein. Nochmal, Rechtfertigung kann nicht verdient werden oder irgendwie erworben. Sie kann nur im Glauben angenommen werden. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Nur durch Glauben allein. Eine Person ist niemals gerechtfertigt durch Leistung oder durch Werke des Gesetzes, wie man es vielleicht in Lutherdeutsch sagen würde. Niemals. Paulus sagt dem Kerkermeister, glaube, so wirst du gerettet werden. In Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Jesus selber ruft immer mal wieder zu der Menge, die ihm zuhört, tu Buße und glaube der guten Nachricht. Und damit sagt er, glaube es, glaube mir, vertraue mir. Das sagt Jesus. Das ist so eine Kurzdefinition von, wie Gott Menschen gerecht spricht. Das sind Gottes Bedingungen. Das ist das Mittel, das gottgewählte Mittel, durch welches Sünder Vergebung erhalten. Es ist nur eine Definition. Du kannst das nur für wahr halten, das heißt nicht, dass du errettet bist. Das heißt nicht, dass man diesen Glauben hat. Wir können das auch ein bisschen überprüfen, so als Selbstinventur. Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Okay, ganz einfache, simple Frage. Wenn du heute Abend stirbst und vor Gott trittst und er würde dich fragen, warum soll ich genau dich in meinen Himmel lassen? Was würdest du antworten? Anders formuliert, angenommen es gibt einen Himmel, ja? Welche Bedingungen, nach deiner Meinung nach, ja? Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit man da reinkommt? Also die Frage, ja? Wer kommt rein und wer nicht? Was antwortest du? Vielleicht antwortest du, ja gut, ich habe mein Bestes versucht, ein guter Christ zu sein. Ich habe mich auf jeden Fall hier gut eingebracht. Du kannst auch sagen, okay, weil ich an Gott glaube und ich versuche auch, seinen Willen zu tun. Also wirklich, ich versuche es auch. Oder du antwortest, ja gut, weil ich von ganzem Herzen natürlich an Gott glaube. Das ist keine Fangfrage. Aber ich glaube, diese Antworten entlarven gängige Missverständnisse davon in der Gemeinde Gottes, was es heißt zu glauben. Antwort A, und ich denke, da gehen die meisten noch mit, ist typisch für jemanden, der denkt, ich muss meine Erlösung aus guten Werken verdienen. Das haben wir vorhin angeschaut, das ist falsch. Antwort B ist jemand, der denkt, ja natürlich, Erlösung kommt aus Glaube, aber jetzt muss ich ja meine Stellung vor Gott, diese Rechtfertigung auch irgendwie rechtfertigen. indem ich halt versuche, mit Gott doch ein bisschen ihm Recht zu geben, dass er mich recht gesprochen hat. Das ist auch falsch. Und Antwort C ist wahrscheinlich das, wo die Menschen, ich denke fast, das sind die Menschen, die in Matthäus 7 beschrieben werden, die verstehen seinen Glauben selbst als gutes Werk. Sie vertrauen auf ihren Glauben. Merkt ihr? Der Glaube ist ihre Leistung. Keiner der Antworten vertraut auf Jesus. Alle drei Alternativen gehen hier an der herrlichen Befreiung vorbei, die das Evangelium eigentlich bringen sollte. Deswegen ist es immer leicht, wenn man ein Musterbeispiel hat in der Bibel. Und das sehen wir bei Abraham, wie es richtig wäre. Allein aus Glauben, allein im Vertrauen auf Christus. Römer 4, könnt ihr aufschlagen. Da haben wir das Musterbeispiel Abraham, das schauen wir uns zum Abschluss an. Paulus zitiert in Römer 4 zweimal unsere Stelle, die wir ganz am Anfang hatten, mit 1. Mose 15, wo Gott den Begriff Glauben in die Menschheitsgeschichte einführt, ja, im Prinzip. Das benutzt er zweimal, zitiert er das, einmal in Kapitel 4, Vers 3 und Vers 22. Und Paulus beschreibt uns hier sehr eindrücklich, dass Abraham gerecht gesprochen wurde, nicht durch Leistung, auch nicht durch Beschneidung oder sonstige Taten, sondern durch Glauben. Und für das Wort anrechnen, zurechnen, hier im Urtext natürlich griechisch, benutzt Paulus genau das gleiche Wort, also mit der genau der gleichen Bedeutung wie in 1. Mose 15. Eine Person bekommt etwas zugerechnet und in Römer 4 steckt noch der Gedanke drin, etwas zugerechnet, einen neuen Status, den die Person vorher noch nicht hatte. Paulus sagt hier, Gott sieht Abraham so an, er behandelt Abraham so, als ob er das Leben eines Gerechten führte. Abrahams Glaube war nicht die Gerechtigkeit, aber er wurde von Gott betrachtet, Status gerecht. Abraham war in sich nicht selber gerecht, er war nicht vollkommen oder makellos, doch Gott behandelt ihn so, als ob er diesen Status hätte, als ob er so wäre. Wenn Gott mir seine Gerechtigkeit anrechnet, rechnet er mir meine Sünden nicht mehr an. Du hast einen neuen Status vor Gott, von Gott höchstpersönlich selbst so erklärt. Solange ich aber auf meine Leistung baue, auf meinen Glauben baue, auf meine Gerechtigkeit baue im Sinne von, dass ich sie verdiene oder dass ich vielleicht besser bin als andere in der Gemeinde, dann habe ich ein Problem. Und wir haben einen sehr fairen Gott, weil Gott die Bedingungen klar macht. Gott sagt klar, ist okay. Du wirst für deine Leistung bezahlt, ist okay. Du kriegst Lohn für deine Leistung. Es wird aber nicht reichen, zu mir zu kommen und am Ende heißt es für dich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Rettender Glaube heißt, dass ich Gott vertraue, dass er mir Sünde, die Erlösung allein aus Gnade anbietet. Ich verlagere mein Vertrauen komplett auf Gott, der mich erlöst. Jeder Stolz oder Vertrauen auf eigene Leistung, Zustand, Werke hat keinen Platz, ja, wenn es um die Rechtfertigung des Sünders geht. Allein durch Glauben an Jesus Christus geht. Paulus möchte, dass wir das nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Und auch vielleicht verstehen, worauf wir bisher unser Vertrauen gesetzt haben. Und dass wir unser Vertrauen diesen Dingen bewusst entziehen und es nun auf Jesus Christus allein als meinen Erlöser setzen. Wir schauen uns mal an in Vers 16 bis 21 zum Abschluss. Beim Musterbeispiel Abraham, wie dort eigentlich dieser rettende Glaube als Glaube allein definiert wird. Ja? Man kann es sehen als drei Eigenschaften rettenden Glaubens. Du kannst es aber auch anders sehen. Du kannst es auch sehen als drei Prüfungsmerkmale für dich persönlich. Lebe ich wirklich gerecht aus Glauben allein? Soll heißen, ist die Realität Gottes auch wirklich die Realität in meinem Leben? Wir lesen ab Vers 16, Römer 4 ab Vers 16. Es muss deshalb aus Glauben sein, damit alles aus der Gnade kommt. Nur so bleibt die Zusage für alle Nachkommen gültig, nicht nur für den, der aus dem Gesetz lebt, sondern auch für den, der aus dem Glauben Abrahams lebt. So ist Abraham der Vater von uns allen. Wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott ist er das auch, denn er vertraute auf den, der die Toten lebendig macht und das, was gar nicht existiert, ins Dasein ruft. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab Abraham die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Denn er hatte ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach. Bis hier erstmal, wir schauen uns drei Eigenschaften an von rettenden Glauben. Das erste ist, rettender Glaube ist in Gottes Wort. Vielleicht ist es euch aufgefallen in Vers 18, je nach Übersetzung ist es ein bisschen anders beschrieben, aber in Vers 18 wird uns beschrieben, Hoffnung gegen Hoffnung. Ja? Du hast auf der einen Seite menschliche Hoffnung gegen die Hoffnung, die aus dem kommt, was Gott sagt, was Gott spricht, seine Worte. Hoffnung gegen Hoffnung. Ja? Hier wird ein Crash beschrieben, eine Kollision wird hier beschrieben in Vers 18. Abraham steht hier vor einer Weggabelung. Ja? Auf der einen Seite die menschliche Hoffnung. Was macht er? Er schaut sich an. Er denkt, ich bin jetzt fast 100 Jahre, da geht nichts mehr. Ich meine, er kann keine Kinder mehr zeugen. Ja, was soll das? Er sieht es bei sich. Er schaut Sarah an und Sarah, also wenn wir die Geschichte folgen, war Sarah selbst im hohen Alter immer noch eine bildhübsche Frau, der musste immer auf seine Frau aufpassen. Aber selbst sie war halt alt, ja? Und Schlachter übersetzt es weniger sympathisch, Schlachter übersetzt es mit, ihr Mutterleib war verstorben. Ja? Also es wird gesagt, sie konnte keine Kinder mehr bekommen und das wusste Abraham, das hat er gesehen. Gehört hat er aber, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, Gottes Wort. Wenn du mir vertraust, Abraham, wirst du Vater vieler Nachkommen sein. Und das ist eine Kollision. Abraham war zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt eine persönliche Meinung, und wenn wir es ganz chronologisch definieren, zu diesem Zeitpunkt nicht bekehrt. Er war zwar mit Gott unterwegs, aus Chaldea raus, aber in dem Sinne nicht gerettet. Wir haben noch nicht gelesen, dass er gerecht gesprochen ist, dass er Kind Gottes ist. Ja? Jetzt hört aber die Worte Gottes, deine Nachkommen werden zahlreich werden. Aber er hört nicht nur, dass er eine große Nation wird. Ja? Er hört auch nicht nur, dass er mal ein Land bekommen wird. Er hört die Worte Gottes, dass aus seinem Samen wird mal der kommende Erlöser. Aus seiner Linie wird Gottes Held kommen, der Messias, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Abraham hat in gewisser Weise in diesem Moment das Evangelium gehört. Wieso kann ich das behaupten? Weil in Galater 3, Vers 8 steht, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte den Abraham was? Die gute Botschaft, das Evangelium im Voraus. Zusammengefasst, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Hier steckt das Evangelium drin. Gott wird eingreifen mit einem Nachkommen Abrahams, der wird die Sünde der Welt tragen. Abraham muss sich entscheiden. Abraham sieht seinen Körper an, er sieht sein Alter, er sieht die unfruchtbare Sarah und merkt, keine Chance, das ist unmöglich. Und dann hört er das Evangelium und schaut weg von sich selbst, weg von dieser Unmöglichkeit, noch ein Kind zu zeugen. Abraham entscheidet sich, Gottes Wort zu vertrauen. Er glaubt dem Evangelium. Und in diesem Moment wird die perfekte Gerechtigkeit Gottes, damit wird er eingekleidet. Das ist dasselbe, was wir bei Saulus lesen, als er zu Paulus wird. Abraham war gerecht, er war Kind Gottes. Und Jesus selber sagt in Johannes 8, Vers 56 über ihn, euer Vater Abraham sah den Tag meines Kommens mit Jubel entgegen. Ist die Frage, ob das die Realität in deinem Leben ist. So ein Moment, wo du dich vielleicht angeschaut hast und dachtest, ja unmöglich, keine Chance. Es gibt keine Chance, wie Gott jemanden wie mich retten könnte, weil ich einfach ein mieser Sünder bin. Ein zerbrochenes Herz, weil man selber gemerkt hat, es reicht nicht. Dieser Blick, nein, wenn ich auf mich schaue, da gibt es keine Hoffnung. Und dann spricht Gott, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird was? Wird errettet werden. Dann hörst du diese Worte. Genau da stand Abraham auch. Und er glaubte Gottes Wort. Rettender Glaube kommt aus Gottes Wort. Nicht aus dem, was vielleicht die Gemeinde sagt. Ein Kollektiv kann sich auch irren. Nicht, was vielleicht deine Eltern sagen, was Tradition sagt. Nicht dein Gefühl, deine Freunde und auch nicht, wie nach deiner Meinung die Beziehung zu Gott ausschauen sollte. Ja? Glaube ist allein im nackten Wort Gottes. Und wir lesen weiter, Vers 20, Römer 4. Abraham zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Rettender Glaube ist in Gottes Versprechen. Das kannst du als Synonym verwenden zu Zusagen. Ja? Es ist das Gleiche. Rettender Glaube zweifelt nicht daran, dass Gott seine Verheißungen hält. Gottes Wort ist nicht nur Information. Es ist nicht nur für uns da, damit wir es lesen, in Struktur bringen und logisch erfassen. Ja? Auch wenn es uns hilft. Gottes Wort ist ein Versprechen. Gott selbst legt die Bedingungen fest und er sagt auch klar, er wird sich an sein Wort halten. Und wir sollen glauben. Wenn Abraham Gott glaubt, dann wird es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er wird einen Sohn bekommen und einer seiner Nachfahren wird der Messias sein. Abraham muss sich hier entscheiden. Glaube ich Gottes Worten, seinen Verheißungen? Rettender Glaube ist durchaus aktiv. Glaube ich Gott, dass er hält, was er verspricht? Und wir lesen bei Abraham, er ist hier nicht herumgeeiert. Ja? Er zweifelte nicht. So vielleicht ja, vielleicht nein, keine Ahnung. Abraham zweifelte nicht. Vielleicht an sich selber bestimmt, aber nicht an den Zusagen Gottes. Er ehrte auch damit Gott, sagt der Text. Und es ist logisch, weil er vertraut nur Gottes Worten. Die Aufmerksamkeit liegt auf Gott, auf Gottes Charakter und das, was er verspricht. Das ehrt Gott und Gott stärkt daraufhin den Glauben von Abraham. Rettender Glaube ist in Gottes Versprechen. Und wir sehen das bei Abraham, wie Gott sein Wort hält, vermutlich umwerfender, als sich Abraham das jemals vorstellen konnte oder erträumt hat, und wie Gott dadurch die Ehre erhält, weil Abraham eben nicht an Gottes Versprechen zweifelt. Und drittens sehen wir, rettender Glaube ist in Gottes Macht. Vers 21, Abraham war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Also nicht nur, dass es in Gottes Wort ist oder in Gottes Versprechen, sondern auch der Glaube, dass Gott das, was er verspricht, auch bewerkstelligen kann, weil er die Macht hat. Ich glaube Gott, das zu tun, was er verspricht. Ich bin mir völlig gewiss, sagt der Text. Das ist das gleiche Wort wie in Römer 4, 14, Vers 5. Da geht es darum, dass der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich, also Gewissensfragen. Und dann heißt es, jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Gleiches Wort. Völlig gewiss sein, überzeugt in meinem eigenen Sinn, völlig überzeugt in meiner Auffassung. Wir lesen da nichts von Zögern oder Zweifeln. Ich bin mir völlig sicher, dass Gott das, was er sagt, auch tun kann, dass er die Macht dazu hat. Wenn ich mich anschaue, werde ich zweifeln, aber Gott hat die Macht dazu, zu seinem Wort auch zu stehen und es durchzuziehen. Es gab nie einen Moment in der Geschichte der Menschheit, in dem Gott einem gläubigen Menschen gegenüber nicht seine Versprechen wahrgemacht hätte. Abraham hat es geglaubt. Und genau in diesem Moment, Vers 22 heißt es, und eben darum wurde ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wir lesen, Abraham hatte den rettenden Glauben. Wenn wir uns Abraham anschauen, werden wir aber auch ganz schnell merken, ja, aber er hat ja nicht immer so vorbildlich gelebt, oder? Er hat bei der Verheißung ja dann doch ein bisschen versucht nachzuhelfen mit Sarah, der Magd, Hagar, wo er mit ihren Sohn zeugt. Also Abrahams Gehorsam war dann irgendwie nicht so vollkommen. Der hat schon einige Böcke geschossen in seinem Leben. Und wir merken, unser Gehorsam bringt nicht unsere Errettung. Gott ist der, der aktiv handelt. Aber Gehorsam und Werke sind, ich nenne es jetzt mal so, Anzeichen von rettenden Glauben, von der Errettung. Einfach als Beispiel. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, wir gehen alle zusammen wandern, ja, falls ihr euch das vorstellen könnt. Wir gehen als Gemeinde zusammen wandern, in den Bergen auch noch. Und dann kommen wir an eine Brücke und sehen, die Brücke ist eingestürzt, die ist kaputt und da geht es halt ein paar hundert Meter runter und wir wissen, wenn wir da drüber laufen, fallen wir runter und sterben. Ja? Und dementsprechend laufen wir auch nicht drüber. Wir drehen alle um. Kommt uns ein Wanderer entgegen, selbe Laufrichtung wie wir. Und wir sagen ihm, hey, du brauchst nicht weitergehen, die Brücke davon ist eingestürzt. Wenn du da weitergehst in diese Richtung, wirst du runterfallen und sterben. Wie sehen wir, dass dieser Wanderer uns glaubt? Indem er umkehrt. Indem er umkehrt. Er dreht um. Glauben hat Folgen in meiner Haltung, in meinem Verhalten und Denken, weil Gott mich nicht nur gerecht spricht, sondern mir auch ein neues Herz schenkt. Wenn ein Arzt zu einem Patienten sagt, ich gebe dir die und die Tabletten, die musst du nehmen, dann wirst du geheilt. Wie sieht er, dass der Patient ihm glaubt? Indem er die Pillen halt nimmt. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich nicht gerecht bin, dass es eine Hölle gibt und dass Sünde auf Sünde ewige Strafe wartet, dass ich mein Vertrauen auf Jesus legen muss und nicht auf mein bisheriges Leben, wenn ich davon überzeugt bin, aber trotzdem ein Leben lebt, weiter Richtung Verdammnis, 24 Stunden am Tag, kann ich dann behaupten, dass ich echten Glauben habe. Jesus ist nicht nur die Eintrittskarte im Himmel, er ist der Herr deines Lebens. Du vertraust dich einer Person an, ja? Du setzt dich in die Schubkarre mit deinem ganzen Leben, mit Gedanken, Emotionen, Willen. Jesus ist der, der führt. Leben im Glauben ist nicht fehlerfrei. Wir sind, keiner von uns ist 100% gehorsam. Aber Leben im Glauben klammert sich an das, was Gott versprochen hat. Wir klammern uns an Jesus. Das ist der Glaube, der rettet. Und deswegen steht es auch am Ende für uns da. In Abvers 23 heißt es, Kapitel 4 immer noch, dass Abraham der Glaube angerechnet wurde, steht aber nicht nur seinetwegen in der Schrift, sondern auch unsertwegen. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden. Weil wir auf den vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, ihn, der ausgeliefert wurde, wegen unserer Verfehlung und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Wir glauben an Gott, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat und vertrauen auf Gottes Verheißung, dass der Tod und die Auferstehung seines Sohnes wegen unserer Verfehlung geschah, aber uns auch den Freispruch bringt. Abraham, der klammert sich an Gottes Verheißungen, an Gottes Charakter, und darum ist es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Sola fide, allein der Glaube, heißt, du klammerst dich an die Versprechen Gottes, an die Versprechen Gottes, dass Gott versprochen hat, deine Sünde in Jesus abzuwaschen. Gott hat versprochen, dich in Jesus freizusprechen. Gott hat versprochen, dir in Jesus zu vergeben. Gott hat versprochen, dich mit der perfekten Gerechtigkeit von Jesus selber einzukleiden. Gott hat versprochen, dass nichts Verdammungswürdiges mehr ist an seinen Kindern, die in Jesus sind. Gott hat uns Frieden in Jesus mit sich selber versprochen. Und das ist rettender Glaube. Wir haben keine Hoffnung auf ewiges Leben, außer durch die Zusage Gottes, dass wir in Christus für gerecht erklärt werden. Darauf müssen wir vertrauen. Amen.